Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen darüber, wie wir achtsam sein können, aber nicht einfach nur, weil uns langweilig ist oder weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es wirkt, weil es hilft, weil wir Studien haben und weil wir es auch selber spüren, dass Achtsamkeit uns gut tut. Und deswegen wollen wir darüber sprechen, hier an dieser Stelle mit euch. Ihr schickt uns auch immer Hinweise, Geschichten und auch Themenvorschläge an achtsam@deutschlandfunknova.de. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das tolle, tolle Feedback. Seit Jahren sind wir schon eine Community und ihr gestaltet diese Sendung hier auch mit. Wer sind wir? Das ist Dr. Mai Höeng Nguyen. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie ist Psychologin, Therapeutin, Dozentin, Autorin, Scanner-Persönlichkeit, wie ich immer wieder gerne betone, wenn man so viel aufzählt. Ja, und macht am Ende dieser Folge auch immer noch eine Übung mit uns, weil Achtsamkeit ist ja nicht etwas, was man nur intellektuell versteht, sondern etwas, was man praktiziert. Und ich bin Diane Hielscher, ich bin Radiomoderatorin, obviously. Und Autorin, Keynote-Speakerin, Gründerin und auch großer Fan von all diesen Themen und von euch. Denn es macht so viel Spaß, eure E-Mails auch zu lesen und zu beantworten. Und die Magdalena hat sich etwas gewünscht, was ich zugegebenermaßen, Mai Höeng, noch nicht so gut aussprechen kann. Ich glaube, ich werde es in dieser Folge lernen. Ich bin nämlich diesem Phänomen noch nie in meinem Leben begegnet, finde es aber trotzdem natürlich sehr, sehr spannend, das jetzt hier mit euch zusammen zu entdecken. Kannst du uns noch mal sagen, wie das heißt und was das ist?
Ja, Magdalena hat sich das Thema Fibromyalgie gewünscht. Das ist eine Schmerzerkrankung. Und ja, vielen Dank für deinen Wunsch. Da sind einige von betroffen und wir hoffen, dass wir euch wie immer ein paar Inspirationen an die Hand geben können.
Weil du kennst das schon, ne? Also auch in deinem Therapiealltag.
Ja, mir ist das schon begegnet, dass PatientInnen diese Diagnose haben und wir werden das auch gleich nochmal sehen. Die haben meistens eine ganz lange Odyssee hinter sich, bis sie diese Diagnose bekommen. Und tatsächlich, natürlich hilft Achtsamkeit dagegen und deshalb war mir das etwas vertraut.
Okay, dann kannst du uns kurz erklären, woher kommt das? Wie fühlt sich das an? Was genau ist das?
Also Fibromyalgie oder auch Fasermuskelschmerz, das kommt von dem lateinischen Begriff Fibra, also Fasern, griechisches Wort Mys, also Muskeln, und Algos ist Schmerz. Und der Begriff, der beschreibt eigentlich nur, wo die Schmerzen auftreten. Also Menschen, die unter dieser Erkrankung leiden, die haben Schmerzen, die nahe ihrer Gelenke sind, ganz spezifisch am Übergang zwischen Muskel und Sehnen. Und es ist tatsächlich so eine Störung der Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung und wird auch mittlerweile als chronisch-primäres Schmerzsyndrom eingestuft. Denn neben den Schmerzen gibt es noch andere Symptome. Es ist eine eigenständig neurologische Erkrankung und es ist noch nicht klar, was die Ursachen dieser Erkrankung sind. Also es ist auf jeden Fall chronisch, kann damit einhergehen mit chronischen Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, Arme, Beine, Schlafprobleme, Nacken- und Rückenschmerzen, so eine chronische Müdigkeit, aber auch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Also es ist wirklich so ein Blumenstrauß, leider nicht so schön wie ein Blumenstrauß, aber an Symptomen, auch Wassereinlagerungen, Herzrasen, Luftnot, Schwindelattacken, so schmerzvolle Berührungssensibilität oder auch eine Sensibilität gegenüber Gerüchen und Geräuschen.
Oh, das ist aber sehr interessant, weil man hat ja öfter mal das ein oder andere Symptom vielleicht und geht dann nicht extra zum Arzt, ne? Weil man denkt, ja, mir ist mal schwindelig, vielleicht habe ich zu wenig geschlafen oder zu wenig Wasser getrunken oder naja, ich habe einen Reizmagen, vielleicht habe ich da zu viel Kaffee getrunken oder mich hier wieder zu viel aufgeregt oder so, ne? Also es gibt ja für die vielen Symptome, finde ich, die du eben aufgezählt hast, viele verschiedene Gründe, ne? Da kommt man vielleicht erstmal gar nicht so drauf, dass man Fibromyalgie hat.
Ja, es ist wirklich die Kombination aus allem und dass es halt so eine Chronizität hat, ja, und was ich euch wirklich, wirklich empfehlen kann, hier auch schon direkt ein Buchtipp, ja, weil es so schwer zu finden ist oder zu identifizieren und auch zu diagnostizieren, lest dazu. Wirklich, werdet Experten. Das ist auch so gut für die Selbstwirksamkeitserwartung, dass man sich eben nicht so hilflos fühlt. Und ich habe ein Buch, was mir auch bei diesen Recherchen sehr geholfen hat, der Fibromyalgie-Ratgeber, trotz Dauerschmerz ein gutes Leben führen. Das ist herausgegeben von der Deutschen Fibromyalgie-Vereinigung im Humboldt-Verlag. Und das erklärt ganz genau, was umfasst diese Erkrankung, was sind die Symptome. Ich habe wirklich nicht alle genannt, weil das einfach so viele teilweise sind. Es gibt Informationen über Therapiemöglichkeiten und es gibt ein ganzes Kapitel über die Kommunikation mit Angehörigen, auch wie man mit Ärzten sprechen soll, wie man zum Beispiel so einen Dauerschmerz beschreibt. Wir gehen hier auf einige Punkte ein, aber natürlich können wir in dieser Podcast-Folge nicht alles besprechen.
Also ist hier natürlich wie immer der Aufruf an euch alle, an jeden Einzelnen, da genau hinzugucken. Vielleicht kennt ihr jemanden, der all diese Symptome hat. Vielleicht denkt ihr jetzt auch selber, ach du meine Güte, ich habe welche von denen. Dann erst einlesen. Ne? Natürlich nicht wollen wir diese Folgen machen, damit wir irgendwen verunsichern, sondern im Gegenteil, ne, geht es ja hier immer um Selbstwirksamkeit, um Wissensvermittlung. Darum, dass ihr das vielleicht hört und dann etwas lernt, was euch oder euren Liebsten irgendwie in einer Weise weiterhilft. Aber natürlich geht es auch immer um Selbstermächtigung. Also wirklich, dann geht es dann weiter mit euch. Ne? Wie immer sage ich, wir machen diese Tür einen kleinen Spalt weit auf und alles, was dahinter ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel betroffen sein könntet oder jemanden, den ihr kennt, dann geht es natürlich darum, dass jeder selbst für sich auch rausfindet, was das für einen selbst bedeutet. Also das ist tatsächlich ja spannend, weil du hast eben gesagt, man weiß gar nicht, woher das kommt, ne?
Ja, es ist eine Erkrankung, die durchaus noch erforscht werden muss. Die Ursache ist nicht klar. Es sind immerhin von 100 Menschen sind 2 Personen, die davon erkranken können, so im Durchschnitt. Frauen sind 6 bis 7 Mal häufiger krank als Männer. Und das Komplizierte daran ist, dass Fibromyalgie hinterlässt keine sichtbaren Spuren auf dem Körper. Das heißt, wenn man ein Röntgen durchführt, ein MRT oder so, selbst wenn man ein Blutbild macht, es gibt noch keinen Laborwert, der wirklich eine klare Diagnose erlaubt, was echt krass ist, weil die Menschen leiden so sehr darunter. Und deshalb wird die Diagnose Fibromyalgie als Ausschlussdiagnose gestellt. Das heißt, wenn alle anderen Erkrankungen mit vergleichbaren Symptomen sich als falsch herausstellen, also es ist kein Rheuma oder sowas, ne, Arthrose oder so, ne, oder andere Sachen, ne, auch diese chronische Müdigkeit, teilweise auch Depressivität gehört zu den Symptomen. Erst wenn das alles ausgeschlossen ist, ja, dann kommt die Diagnose Fibromyalgie und das ist natürlich mit einem immensen Hilflosigkeitsgefühl verbunden. Viele PatientInnen und auch die, die ich getroffen habe, die haben erstmal einen Marathon hintergelegt, waren bei so vielen Ärzten, bei Fachärzten. Leute haben gesagt, die bilden sich das ein oder wussten auch nicht genau, ja. Und irgendwann kommt dann diese Diagnose und die meisten sind tatsächlich, wenn sie die Diagnose erstmal erhalten haben, irgendwie auch ein Stück weit erleichtert, weil sie wissen, hey, ich habe mir das nicht eingebildet. Es gibt Namen dafür.
Du hast eben gesagt, Frauen sind 6 bis 7 Mal häufiger als Männer betroffen. Das finde ich sehr faszinierend. Ich habe mal ein Interview gehört mit dem mittlerweile weltberühmten Dr. Gábor Maté. Das ist ein in Ungarn geborener kanadischer Mediziner und seine jüdische Familie entging nur knapp der Deportation unter der deutschen Besatzung von Ungarn. Er ist dann geflohen. Wie auch immer, er hat in einem Interview gesagt, dass Frauen auch viel, viel häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen sind, aufgrund der gesellschaftlichen Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen. Erzählen darüber, wie eine Frau zu sein hat. Also der Druck, dieses Muttersein, Frau sein, an alle denken, sich um alle kümmern, sich immer als Letztes ansehen und so weiter. Und er ist Mediziner. Das war ein ganz faszinierendes Interview. Und das fiel mir nur gerade dabei ein, weil auch ja diese diffuse Krankheit, von der man gar nicht so genau weiß, woher sie kommt und neurologisch ist und so viel häufiger Frauen betrifft. Ne? Da musste ich kurz diesen Zusammenhang irgendwie in meinem Kopf herstellen. Das ist ja schon faszinierend. Oder hast du in deinen Recherchen irgendwie, bist du über irgendwas gestolpert, warum das sein könnte?
Ich habe dazu auch keine Erklärung gefunden, aber ich meine zum Beispiel auch bei psychischen Erkrankungen, manche, da ist es auch so, dass Frauen doch häufiger auch erkrankt sind und da passt ja das, was du gerade erzählt hast. Ich hatte kurz einen Fan-Moment, ich so, was, du hast ein Interview mit dem geführt, wie cool.
Ach so, nein, ich habe eins gehört. Entschuldigung, okay, nein, leider okay, nicht, ja. Nicht selbst geführt, ich habe das gehört als Podcast, ja. leider nicht. Ja, aber du kennst ihn.
Ja, genau, ja, deshalb. Aber ja, auch so durch gesellschaftliche Normen einfach auch, das kann auch durchaus sein, das ist das tatsächlich auch gibt. Also ich sehe das auch bei psychischen Erkrankungen, ne? Depressionen beispielsweise, Angsterkrankungen oder so, ne? Auch, aber ich habe jetzt nicht direkt was zur Fibromyalgie gefunden, aber es ist schon auffällig, ja.
Und es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen Fibromyalgie und Stress.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig für uns, weil wir natürlich schauen wollen, wo können wir so ein bisschen den Fuß in die Tür reinsetzen. Allgemein Schmerzen und Stress haben einen Zusammenhang. Also wenn man unter Schmerzen leidet, ne, die in ihrer Intensität und auch an dem Ort, weil das ist nicht immer die gleiche Stelle. Also wenn man Bauchschmerzen hat, das ist dann der Bauch, ja. Aber bei der Fibromyalgie kann das vor allem mal der Rücken sein, aber dann an einer anderen Stelle. Also es wechselt hin und her. Das ist so schwer vorhersehbar und diese Unberechenbarkeit, das kann ja stark mit so einem Gefühl von Hilflosigkeit, Verzweiflung und so ein Ausgeliefertsein einhergehen. Und das wiederum ist natürlich sehr, sehr stressig, ne? Und wir wissen einfach, Stress steigert das Risiko für eine verstärkte Schmerzwahrnehmung. Und dann sind wir direkt in so einem Teufelskreis drin, ja? Wir nehmen diesen Schmerz wahr, schotten uns vielleicht ab, tun nicht mehr die Dinge, die uns gut tun, ne? Und wenn wir uns sozial zurückziehen, dann haben wir weniger positive Reize in unserem Leben, Stimuli, ja? Und das verstärkt einfach das Ganze, ne? Und wir wissen auch, dass frühere Erfahrungen Stress auslösen kann. Also wenn wir in unserer Vergangenheit schwierige Situationen hatten, die Erfahrung gemacht haben, da sind Menschen, die helfen uns, die trösten uns, ja, dann kommen wir natürlich nicht in so einen Stress. Wir wissen, da ist ein Sicherheitsnetz, was uns auffängt. Aber wenn wir in der Vergangenheit viel Zurückweisung erfahren haben oder auch Demütigung oder so, bei einem Anschein von Stress oder auch Hürden oder so, die uns dann begegnen, reagiert der Körper direkt wieder mit Stress und das verstärkt das Ganze. Also wirklich chronischer Stress kann zu anhaltenden Schmerzen führen und führt auch dazu, dass das Gewebe irgendwann empfindlicher wird. Also bei leichten Berührungen entsteht dann so eine Hypersensibilität. Und wir wissen, es gibt Theorien dazu, dass Schmerz nicht einfach nur so eine Einbahnstraße ist. Also was ich damit meine ist, nicht nur, weil ich fasse irgendwas an oder so, Herdplatte beispielsweise, klar, ich verbrenne mich, dann kommt das Signal ins Gehirn, Gefahr, Gefahr, das tut weh, ich ziehe meine Hand zurück. Es gibt auch in die andere Richtung, nämlich unser Gehirn sendet auch Signale aus, beziehungsweise es kann kontrollieren, welche Signale über unser Rückenmark quasi durchkommen und nicht. Das ist die sogenannte Gate Control Theory. Und da ist halt auch ein Ansatzpunkt. Wir können lernen, gerade bei Stress, wie nehmen wir das wahr? Und oft ist es ja dieser innerliche Druck, der uns in Stress versetzt.
Und du hast es jetzt Stress genannt, aber was ich da so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört habe, sind ja auch Traumata, die oft dafür sorgen, die quasi das auslösende Moment sind für den Stress, der darauf folgt und die Schmerzen, die wiederum darauf folgen, ne?
Ja, das können auch wirklich auch Traumata, vergangene Erfahrungen tatsächlich. Deshalb ist es so wichtig, bei einer Diagnostik und auch bei einer Therapie dann ein gutes Gespräch zu führen. Also mit gut meine ich ein detailliertes nachzufragen, wie war die Biografie, welche Lernerfahrungen wurden gemacht, dass man sich nicht nur darauf konzentriert, was man so sieht irgendwie so an Symptomen, sondern genau nachzufragen, welche Geschichte bringt dieser Mensch mit.
Also das gilt natürlich für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für uns, die wir PatientInnen und Patienten sind, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt das, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie eine Tablette, sondern ich brauche mal ganz kurz jemanden, der mir zuhört, jemanden, der das einordnet, vielleicht was in meiner Kindheit passiert ist, vielleicht was mir als Jugendliche passiert ist oder und das in Zusammenhang bringt. Und das ist ja auch diese viel zitierte Mind-Body-Connection, über die wir hier auch immer wieder reden, weil sowas fällt ja nicht vom Himmel. Also gerade so eine komplexe neurologische Krankheit, wo wir im Jahr irgendwie 2025 noch nicht wissen, woher sie kommt, hat ja ganz offensichtlich etwas mit unserem Inneren zu tun. So. Also das ist ja dann kein Virus oder so, sondern das ist ja etwas, was wir dann irgendwie entwickeln. Du hast es ja eben sehr deutlich erklärt, wie das dann eben passieren kann. Und genau da setzt ja dann wiederum die Achtsamkeit rein, ne?
Genau, also für alle, die das zum ersten Mal heute reinhören, Achtsamkeit ist das Gewahrsein dessen, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment passiert. Also wir richten unsere Aufmerksamkeit auf unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Körperempfindung und versuchen das nicht zu verurteilen, ja. was meine ich mit verurteilen? Klar, wenn irgendwas weh tut, dann werden wir das merken. Wir werden merken, aua, das tut weh, das ist Schmerz, ja. Das ist ätzend, ist dann die Bewertung dessen, ne? Aber wenn wir versuchen, uns zu trainieren, das erstmal zu wahrzunehmen, auch wahrzunehmen, dass es jetzt gerade unangenehm ist und nicht wieder zu sagen, oh, verdammt, jetzt bist du wieder so jämmerlich irgendwie und man macht sich so fertig dann irgendwie so. Das ist es nicht. Also, weil wir kriegen ja auch immer wieder E-Mails, wo unsere sehr aufmerksamen Hörerinnen fragen, ja, aber es ist doch normal, dass man irgendwie Bewertungen hat, irgendwie so, ja, das ist auch normal. Das ist das, was unser Geist macht, aber wir versuchen nicht noch eins draufzusetzen, ja, und das dann so zu verurteilen.
Und ich habe das jetzt diese Woche ganz gut selber tatsächlich gemacht. Nach all diesen vielen Jahren Achtsamkeit und wo wir uns mit unserem Gehirn, unseren Gedanken, dem Anfängergeist auch auseinandersetzen, all diesen Themen, die wir eben so ansprechen hier, ja, die Akzeptanz zum Beispiel. Ich hatte auch so ein Drücken am Körper diese Woche und habe dann das umgedeutet von Mist, oh Gott, es ist bestimmt was Schlimmes, es ist bestimmt etwas Schreckliches geschehen, habe ich es umgedeutet zu, mein Körper spricht zu mir. Er hat eine Nachricht an mich und ich werde mich dementsprechend nun verhalten. Was könnte ich also machen? Und auf einmal habe ich mich ganz anders gefühlt. Also das, was du eben auch erzählt hast über den Stress, den ja auch die Bewertung auslöst, das klingt oft, finde ich, abstrakt. Und ja, ihr habt gut reden, so nach dem Motto, aber es ist ja nicht so, dass wir nie Schmerzen haben. Also das ist schon etwas, was man üben kann. Und ich habe es jetzt ganz akut gemerkt die letzten Tage, weil zuerst habe ich gedacht, oh nein, Horror, einfach schlimm, es ist alles schrecklich. Und dann habe ich mich selber wieder eingefangen und gedacht, na warte mal, das ist mein Körper, der mit mir kommuniziert, was ja voll gut ist, wenn er mit mir kommuniziert. Der hat ja eine Message, der möchte mir ja was sagen. Und wenn man dann dazu hört und dementsprechend eben sein Verhalten irgendwie ein bisschen anpasst, dann ist man sofort wieder in der Selbstwirksamkeit und hat ganz andere Hormone, die man ausstößt. Also anstatt, keine Ahnung, nur Adrenalin, hat man dann vielleicht Dopamin, weil man überlegt, naja, dann probiere ich doch mal, mich anders zu ernähren. Oder na dann, ich probiere ich doch mal eine Woche wirklich 8,5 Stunden zu schlafen oder was auch immer es sein mag, ja, was dann da vielleicht eventuell aufploppen könnte, wo man sagt, das ist meine Möglichkeit, irgendwie selbstwirksam zu sein. Wie würde denn jetzt so eine Behandlung von Fibromyalgie aussehen oder wie könnte sie aussehen?
Also eine Behandlung, das wäre eine multimodale Schmerztherapie. Das heißt, man würde nicht nur den PatientInnen einfach nur Medikationen verabreichen und sagen, okay, das war's jetzt, ciao, sondern es sollte wirklich holistisch sein. Also man könnte mit Psychotherapie versuchen, Veränderungen zu bewirken. Was ich hier an dieser Stelle nochmal wichtig finde, ist, auch wenn ihr jetzt diese Folge selbst hört, weil ihr betroffen seid oder an Leute verschickt, diese Menschen, die denken sich das nicht aus, dass sie die Schmerzen haben. Und ihr müsst auch nach einem guten Moment schauen, wo ihr vielleicht euer Wissen teilt. Weil wenn jemand so krass an Schmerzen leidet und das ist so wenig greifbar und dann kommt ihr so, hey, aber Achtsamkeit kann helfen, ne? Das kann im ersten Moment sehr demotivierend für manche wirken. Und ich finde es ganz wichtig, an erster Stelle zu validieren und zu sagen, hey, du bildest dir das nicht ein. Das ist total echt. Wir gucken uns das an. Wo kannst du medizinische Hilfe bekommen, ne? Aber da habe ich ja auch Studien später für euch mitgebracht. Achtsamkeit kann helfen, einen Umgang damit zu finden. Und das ist wirklich eine große Sache. Aber es ist nicht so, dass die Menschen sich das einbilden oder nur durch gutes Zureden weggeht oder so. Das ist eine neurologische Erkrankung.
Und ja, der Umgang mit so einer Krankheit, der muss ja auch immer aus einem Selbst dann kommen. Mhm. Also dieses, ich probiere mal das, ich probiere mal das. Du hast jetzt hier gleich, sagst du ja noch ein paar Sachen dazu, zu meiner Frage, was wir alles machen können. Ja. Mhm. Und da diese Neugier auch und diese Entdeckung dessen, was so möglich ist, muss ja aus einem selber kommen. Ne? Wenn jemand anders sagt, ja, aber probier doch mal Achtsamkeit, wird schon wieder. Das funktioniert ja eh nie.
Ja, also, genau, das ist schwierig. Ja, genau. Also Verhaltenstherapie kann da helfen, also dass man sich nochmal anguckt, wie kann man den Lebensstil verändern, wie kann man an bestimmten Gedanken beispielsweise durch Neubewertung, dass nicht alles schlecht ist oder so, wo kann man nochmal gucken, dass man trotzdem ein Leben führt, was werteorientiert ist, sinnstiftend ist oder so und sich nicht so von dieser Erkrankung alles diktieren lässt, also dass man noch durchaus Freiheitsgrade hat. Da kann die Verhaltenstherapie helfen. Bewegung und Entspannung kann helfen, also auch Achtsamkeit, Ernährung, soziale Kontakte pflegen. Und ich finde zwei Punkte hier nochmal sehr wichtig, über die wir sprechen können. Nämlich, dass man sich nochmal anguckt, wie wird Erfolg von den Personen, von den Betroffenen definiert. Also oft ist es so, Menschen mit Fibromyalgie sind sehr pflichtbewusste Menschen, die auch sehr leistungsorientiert sind. Ne? Die stellen häufig ihre Bedürfnisse zurück,
aha,
bei anderen chronischen Erkrankungen.
Ja, aha, siehst du, da kommen wir dahin, was ich eben gesagt habe.
Ja.
Ne? Ne? Oder was Dr. Gabor Maté gesagt hat, besser gesagt.
Ja,
okay. Entschuldigung,
richtig,
ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja.
Aber
nee, das stimmt.
Die große Glühbirne wieder, guck mal, da ist
der
es.
Link.
Ja.
Hm. Genau, da ist es, ne? Und wenn der Selbstwert so sehr davon abhängt, welche Lobworte wir von anderen bekommen, Zustimmung und so weiter, ne, machen wir uns natürlich total von abhängig. Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig zu gucken, wie definiere ich eigentlich Erfolg für mich. Ne? Und dass man an guten Tagen, wo man weniger Schmerz hat, nicht alles reinpackt und sich total überlastet, ja, und am nächsten Tag dann komplett fertig ist, die hohen Ansprüche runterschraubt, ja, Selbstfürsorge für sich lernt und besser Grenzen zu setzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für Menschen mit Fibromyalgie, zu lernen, sich selbst eine Definition für Erfolg zu geben, Grenzen zu akzeptieren. Und das kann man zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie lernen.
Und auch die von mir stark geliebte Metakognition, über die wir in den letzten Jahren auch immer wieder gesprochen haben, weil ja oft solche Glaubenssätze wie, naja, ohne mich geht es halt nicht. Ne, das ist ja was viele Menschen ja kaputt macht, sei es im Haushalt, sei es, ne, bei der Familie, sei es. Und da können wir über unsere Gedanken nachdenken und sie umformulieren und sagen, ich denke, ohne mich würde es nicht gehen. Und dann ist es nicht mehr ganz so hundertprozentig wahr und in Stein gemeißelt, weil wir oft ja durch solche tiefliegenden Glaubenssätze in eine Situation oft kommen, in der wir nicht mehr können. Sei es eben ein Burnout, worüber wir auch schon eine Folge gemacht haben, sei es eine Depression, sei es eben ich kann es nicht aussprechen.
Fibromyalgie.
Dankeschön. Sei es das, ne, dass oft ja ganz tief liegende Ängste und Annahmen über die Welt und über einen selber oft uns in diese Situation gebracht haben. Und deswegen, da kann man immer wieder alles, was man so denkt, warum man sich zum Beispiel so kaputt macht, warum man perfekt sein muss, warum man das alles machen muss, warum man all diese To-Dos in einen Tag tun muss, wenn man das einfach nur mal kurz hinterfragt, durchatmet und mal ganz kurz anschaut, als wäre das etwas, was jemand anders gesagt hätte zum Beispiel. Und dann kann man es vielleicht so ein bisschen rumdrehen und sagen, naja, vielleicht ist es nicht ganz so. Vielleicht könnte es auch anders sein und so weiter. Und dann wolltest du aber noch auf den anderen Punkt Optimismus auch hinaus.
Ja, das ist auch sehr wichtig. Ne? Optimismus ist nicht nur einfach dieses positive Denken, ja, was von vielen so kritisiert wird, sondern es ist eine zuversichtliche Lebenseinstellung. Ne? Und das können wir tatsächlich trainieren, dass wir anerkennen, dass neben den schwierigen Momenten auch noch Positives da ist, von anderen Menschen auch noch Wohlwollen und auch in unserem Körper, dass nicht nur alles krank und schlecht ist. Ne? Und ein Beispiel, was die in dem Buch an diesem Ratgeber auch aufführen, ist die Wetterempfindlichkeit, die Betroffene haben. Also für die meisten ist ja Sonnenschein etwas Schönes, aber für Betroffene kann das manchmal die Beschwerden auch verstärken. Also diese Wärme und dieser Wetterwechsel und auch die Schwüle, die können die Schmerzen verstärken oder diese Wassereinlagerungen werden dann vermehrt. Ne? Und da dann zu gucken, wie kann ich meine innere Einstellung dahinsichtlich auch verändern, ganz konkret. Weil das Wetter kann man ja nicht beeinflussen und wir wissen, es wird auch immer Sonne mal geben oder auch mal Kälte. Manche sind dann empfindlicher auf Kälte oder so. Und da dann so eine akzeptierende, auch optimistische Haltung zu kultivieren, dass das natürlich auch vorbeigehen wird. Und ich sage das vor allen Dingen, weil es tatsächlich Befunde dazu gibt, die zeigen, wenn wir optimistisch sind, wenn wir diese Geisteshaltung, dieses Denken für uns kultivieren können, dann hat das eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Also das Infektionsrisiko, das habe ich in dem Ratgeber auch gelesen, das sinkt bis zu 50%, was
wow,
so krass ist. Das
durch
ist so
Optimismus.
Krass. Genau, genau, ja.
Wow.
Und es ist auch wirklich so, es hat eine Wirkung, wie die Schmerztherapie dann auch verläuft, ja. Also wenn jemand gar keinen Bock hat, alles ablehnt und eh denkt, das bringt nichts, ja, dem, also das ist schwierig dann einfach, ne? Dann hat man ja kaum noch Freiheitsgrade, aber durch unsere Haltung können wir doch sehr, sehr viel verändern.
Und das finde ich auch immer so interessant. Wir hatten ja schon mal, was war das? Eine negative Intervention nennt man das in der Therapie, ne? Wenn man
Paradoxe, genau.
Ach ja, sowas. Ja, eine paradoxe Intervention. Wenn man mal das durchspielt für zum Beispiel so eine Therapie, für so eine Krankheit, dann wäre das ja, nichts bringt was, es wird eh nicht helfen, egal was ich mache, es hat keinen Effekt. Und wenn man eben diese paradoxe Intervention macht, merkt man, Ja, okay, das ist ja jetzt überhaupt nicht hilfreich. Also ja. Das zeigt, dass Optimismus und positives Denken nicht das Gleiche sind. Weil positives Denken ist eine rosarote Brille, die uns aber irgendwie nicht weiterhilft. Weil wir sagen, alles wird gut, alles wird gut. Darum geht's nicht. Hast du ja eben auch gesagt. Der Optimismus ist ja, ich kann das probieren, ich kann akzeptieren. Und da habe ich ja immer den Spruch parat, den ich mal in einem Buch gelesen habe. Es ist, was es ist und ich gebe mein Bestes. Den finde ich sehr schön. Mhm. Weil wir oft eben genau, wie du sagst, das Wetter oder andere Menschen oder die Schmerzen eben nicht direkt eins zu eins sofort beeinflussen können, aber allein dieses es ist, was es ist und ich gebe oder tue mein Bestes, finde ich sehr schön und das hilft mir sehr und dafür sind wir auch hier, dass wir uns so ein bisschen auch austauschen darüber, was uns vielleicht persönlich hilft. Und natürlich ganz wichtig, was du auch noch ansprechen musst an dieser Stelle, sind ja die Gefühle oder der Umgang mit unseren Gefühlen, ne?
Ja, das einfach anzuerkennen, den diesen ganzen Schmerz. Dahinter ist ja so viel an Emotionen, seien es Ängste über die Zukunft. Und aktuell der Stand ist, es gibt noch keine Heilung für Fibromyalgie. Also all das, was wir euch jetzt so ein bisschen vorgestellt haben, das entlastet und das macht schon was mit den Menschen. Und es kann auch Hoffnung schöpfen, aber es gibt noch kein Mittel, wodurch diese Erkrankung geheilt wird. Da kommt auch Hoffnungslosigkeit einher oder auch Trauer über Dinge, die wir vielleicht uns gewünscht hätten für unser Leben. Über Chancen, Möglichkeiten und das auch anzuerkennen, weil das doch ganz normal ist. Ne? Also wenn man diese Diagnose bekommt oder auch schon so eine Odyssee hinter sich hat, anzuerkennen, wie viel einfach tatsächlich auch dadurch verloren gegangen ist. Und das ist kein Selbstmitleid, sondern ganz normal. Ne? Es können auch Schuldgefühle einhergehen, weil man an Tagen, wo die Schmerzen so stark sind, einfach alles absagen muss, doch nicht irgendwie am Leben teilhaben kann. Ne? Und ja, das
also
ist
sich
einfach
zu erlauben. Ne? Genau, ja. sich das zu erlauben. Ich darf traurig sein. Ich darf enttäuscht sein. Ich darf auch wütend sein. Ne? Das ist ja auch Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja nicht irgendwie zu meditieren und die ganze Zeit zu denken, alles ist toll, alles ist gut. Sondern genau das, also wirklich zu sagen, es ist, wie es ist. Ich darf jetzt traurig sein darüber. Ich finde das wahnsinnig erleichternd immer wieder, wenn wir darüber sprechen. Schon allein nur, wenn wir darüber sprechen, macht es schon was mit mir. Wir dürfen enttäuscht und traurig und wütend sein. Und du hast auch eine Studie genau dazu, also eine Meta-Analyse, Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierte Intervention bei Fibromyalgie.
Ja, genau. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn es eine Meta-Analyse ist, weil es ja bedeutet, dass es schon einige Studien dazu gab von Haugmark et al. 2019, erschienen in der PLOS ONE. Und die haben randomisiert und quasi randomisierte kontrollierte Studien eingeschlossen von Interventionen, achtsamkeitsbasierte Interventionen, aber auch akzeptanzbasierte Interventionen. Also da vor allen Dingen die Akzeptanz-Commitment-Therapie. Da haben wir auch schon Folgen dazu aufgenommen. Könnt ihr gerne euch nochmal anhören. Für PatientInnen mit Fibromyalgie mit einer offiziellen Diagnose. Es waren dann insgesamt 9 Studien, die eingeschlossen wurden, sodass über 750 TeilnehmerInnen dabei waren. Und was sich gezeigt hat nach diesen Trainings, nach diesen Interventionen, dass die TeilnehmerInnen, die PatientInnen angaben, dass ihre Schmerzen deutlich reduziert wurden, die Depressivität, aber auch die Ängste und Achtsamkeit wurde verbessert, auch die Schlafqualität und vor allen Dingen eine Verbesserung der Lebensqualität. Und das ist, finde ich, so zentral, dass wir wissen, wir können etwas tun, nämlich die Achtsamkeit kann uns dabei helfen, dass wir mehr Qualität in unserem Leben empfinden, dass wir denken, es ist lebenswert, wir haben noch etwas, was wir gestalten können, es gibt uns Freude und Sinn und das hilft uns einfach dabei, die Einstellung zum Leben zu verändern und das finde ich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft.
Absolut. Und an dieser Stelle möchte ich mal alle Hörer und Hörerinnen grüßen, die selber MBSR machen. MBCT, ACT oder all diese verschiedenen Dinge. Achtsamkeitsintervention. Wir haben super viele Menschen, die das selber auch lehren unter unseren Hörern und Hörerinnen. Euch will ich auch an dieser Stelle nochmal danken für eure Arbeit, denn ihr sorgt genau dafür. All diese Studien, die wir hier immer haben, die zeigen ja, wie wertvoll eure Arbeit ist und wie sie Menschen wirklich das Leben effektiv verbessern kann, leichter machen kann und dass eben all diese Interventionen wirken, dass es dazu Studien gibt. Und ich finde das sehr, sehr hoffnungsschenkend. Weiß ich nicht, ob es das Wort gibt oder ob ich mir das gerade ausgedacht habe. Auf jeden Fall macht es mir Hoffnung, immer wieder diese Studien zu hören. Und du hast genau noch so eine dabei, die im Grunde das auch sagt, ne?
Genau, das war auch eine Meta-Analyse zur akzeptanz- und achtsamkeitsbasierten Intervention bei aber chronischen Schmerzen. Also da ging es nicht nur um Fibromyalgie, von Wiehoff et al. 2016 in der Cognitive Behavior Therapy. Das waren über 25 Studien, die eingeschlossen wurden mit PatientInnen, die unter anderem an Fibromyalgie litten, aber auch untere Rückenschmerzen chronisch oder Kopfschmerzen oder Rheuma. Ne? Und auch da wurden MBSR, MBCT und ACT untersucht. Und in den Ergebnissen zeigte sich, dass die Depressivität und auch die Lebensqualität gesenkt werden konnte. Was vor allen Dingen half oder größere Effekte gab es bei ACT, bei der Akzeptanz-Commitment-Therapie für Depressivität und Ängstlichkeit, dass es da auch zur Verbesserung kam. Also wirklich diese Akzeptanz zu lernen. Und ich kenne das auch, also das ACT oft auch angewendet wird, gerade bei chronischen Schmerzen, weil man weiß ja, es verändert sich nicht viel, ne? Also es ist halt eine chronische Erkrankung und dann geht es eher darum, wie können wir eine andere Beziehung dazu finden, und gerade diese Werte, die ja in ACT vermittelt werden, die sind sehr zentral.
Du hattest ja den Buchtipp mitgebracht, die Fibromyalgie, also der Ratgeber, trotz Dauerschmerz ein gutes Leben führen. Und da waren ja neben den Achtsamkeitsinterventionen auch so Sachen wie Ernährung drin. Weißt du noch, waren da richtig so Rezepte oder Dinge, auf die man wahrscheinlich antientzündliches Essen auch, ne?
Genau, also eher, da waren keine Rezepte drin, sondern eher so, auf was man achten kann, antientzündliche, ich meine so Zucker und so Sachen, ne? Das wissen wir halt, weniger Weizenmehl und so, ne? Aber da können wir einfach den Blick drauf legen. Ich denke halt immer, es ist natürlich kein Muss, niemand muss das tun, und aber es hilft zu wissen, es gibt ein paar Dinge, die uns unterstützen können dabei, wenn wir an dieser Erkrankung leiden, und lasst euch inspirieren, ihr habt was an der Hand, und das ist auch wirklich, die ganzen Informationen aus dem Ratgeber, die sind von den aktuellen Leitlinien, also das, was empfohlen wird, wie man Menschen mit Fibromyalgie behandelt.
Ich habe tatsächlich aber mit einem Buchautor ein Interview geführt, der an Krebs erkrankt ist und ein Buch genau darüber geschrieben hat, wie er sich da quasi wieder rausgeholt hat. Und der wird auch immer gefragt, wurde er auch von mir in diesem Gespräch, ob das nicht ein bisschen viel ist, dass man sich das alles selber anliest. Aber er hat was sehr Kluges gesagt. In dem Augenblick, wo man eine Krankheit hat, womit kann man denn seine Zeit sinnvoller verbringen, als darüber zu lesen und sich zu informieren? Weil das ist ja das Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Hoffnung, was beim Lernen geschieht. Und wir wissen es ja auch, wir haben hier in Achtsam drüber gesprochen, Lernen ist gut für unser Gehirn. Lernen gibt uns ja Kraft und Energie auch, wenn wir schlauer sind als zuvor, wenn wir was gelesen haben, was uns irgendwie weiterbringt, was uns irgendwie wertvoll ist, wo wir sagen, ach stimmt, das ergibt ja total Sinn, ne? Sei es eben Ernährung, Bewegung oder ein MBSR-Kurs, was auch immer uns irgendwie hilft, gibt uns ja Kraft. Also genau, sollten wir da oder können wir, dürfen wir unseren Blickwinkel vielleicht auch da schärfen, nicht in, wie, jetzt soll ich hier noch die ganzen Bücher lesen, sondern in, was für eine tolle Welt ist es, in der es so viel Wissen und Bücher und Ratgeber und Podcasts und Hilfe gibt zu dem Problem, das ich habe, also viele Menschen, die das auch haben, mit denen ich mich vielleicht austauschen kann und wo ich eben ja eine Reise durchmachen kann, und vielleicht ja hilft mir das in irgendeiner Weise seelisch, körperlich, beides hoffentlich, weil das geht ja, wie wir natürlich wieder mal besprochen haben, ineinander über und miteinander einher. Du hast auch eine Übung für uns mitgebracht.
Ja, ich habe eine Meditation verfasst, geschrieben, damit wir anders mit Erfolg umgehen. Eben diesen Druck irgendwie versuchen zu senken oder loszulassen, nochmal zu kontemplieren, was bedeutet denn eigentlich für uns Erfolg?
Und das könnte vielleicht auch ein Gamechanger sein. Dann bin ich sehr gespannt. Vielen Dank schon mal. Vielen Dank für all den schönen Input und all die Inspiration. Vielen Dank, Magdalena, für diesen Vorschlag. Ich glaube, das hat auf jeden Fall unser Sujet hier bei Achtsam auch sehr bereichert, darüber zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie auch geholfen und weitergebracht. Und dann sage ich, macht's euch gemütlich, sucht einen ruhigen Ort. Ihr wisst, wie immer, nicht Fahrrad fahren, nicht Auto fahren, sondern zieht euch zurück. Und diese Meditation, diese Übung ist natürlich auch für Menschen ohne diese Krankheit sehr, sehr hilfreich, weil ich finde, seinen Erfolg irgendwie zu definieren und damit einen Umgang zu finden, immer wertvoll, vielleicht sogar auch als Prävention. Und dann sage ich, vielen Dank, Mahjong, und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, um anders mit Erfolg umzugehen. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung auch im Liegen durchführen. Mach es dir bequem. Auch während der Übung kannst du achtsam deine Körperposition verändern, um es dir so angenehm wie möglich zu machen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend komme ich in Kontakt mit meinem Körper. Ausatmend lächle ich meinem Körper zu. Auch wenn Schmerzen oder unangenehme Empfindungen da sind, nehme ich sie bewusst wahr und atme in diese Körperbereiche. Einatmend komme ich in Kontakt mit meinen Vorstellungen von Erfolg. Ausatmend lasse ich den Druck und Stress los, der mit diesen Vorstellungen einhergehen kann. Was bedeutet es für dich, gut zu sein oder Ziele zu erreichen? Beobachte, welche Körperempfindungen damit einhergehen, wenn du dir diese Fragen stellst. Empfindest du Druck, Enge? Wird dein Herzschlag langsamer oder schneller? Einatmend erkenne ich an, dass es menschlich ist, dass wir Anerkennung und Lob von anderen suchen. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass nur ich meine Situation kenne, welche Schwierigkeiten und Hürden in meinem Leben sind. Ich lasse die Tendenz los, von der Anerkennung anderer abhängig zu sein. Erinnere dich daran, wie du noch ein Kind warst. Bestimmt würde das Kind in dir voller Stolz auf das erwachsene Ich blicken, was du schon alles erreicht hast. Vergleiche dich mit dich selbst und nicht mit anderen. Nimm noch einmal 3 bewusste, tiefe und nährende Atemzüge und komm nun langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurück und öffne deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.